Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, hallo. Beleidigungen in Kommentarspalten, empörte Filterblasen und jede Menge hochrote Zorn-Emojis. In Zeiten von Hass und Hetze im Netz könnte man meinen, Wut sei ein Gefühl, das die Menschheit mal langsam überwinden könnte. Doch diese Wut kann auch Positives bewirken, meint zumindest unsere Kolumnistin Marina Weißband. Dazu später mehr. Als erstes beschäftigen wir uns nämlich mit der Wut, die in Bolivien Journalistinnen und Journalisten entgegengebracht wird. Bolivien gilt derzeit als einer von mehreren Brandherden Lateinamerikas. Die Militärs im Land haben sich vom Amtsinhaber Evo Morales abgewandt, der sich mittlerweile im Exil in Mexiko befindet. Seine Anhänger, darunter viele Indigene, mobilisieren allerdings weiter. Erst gestern sind bei 9 Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Armee mindestens 3 Menschen getötet worden. Und es gab einige Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Wie also ist die Lage für Medien in Bolivien? Darüber spreche ich jetzt mit Georg Dufner. Er ist Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bolivien. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Frau Klein.
Herr Dufner, Sie sind mir jetzt gerade telefonisch zugeschaltet. Was sehen Sie denn, wenn Sie morgens in die Zeitung schauen oder den Fernseher anschalten? Was wird da berichtet?
Ja, das Hauptthema sind jetzt aktuell die Übergangsregierung, die wir hier im Amt haben und auch die Verhandlungen, die zwischen den beiden Parteien, also den Anhängern des ehemaligen Präsidenten Morales und der Regierung stattfinden. Und es besteht eben die Hoffnung, dass möglichst bald Neuwahlen angesetzt werden und dass diese Verhandlungen zu einer baldigen Befriedung führen, dieser teilweise eben noch gewalttätigen Konflikte im Land.
Wird da aus Ihrer Sicht ausgewogen berichtet? Können die Journalisten da frei berichten?
Also Bolivien hat im Grunde genommen schon eine relativ breite Medienlandschaft, obwohl es ein kleines Land ist. Und es gibt eine freie Berichterstattung, doch auf jeden Fall. Wir hatten nur am Anfang mal diese Situation, als die neue Regierung hier das Amt antrat und die neue Kommunikationsministerin hier versuchte, Einfluss zu nehmen. Aber ich denke nicht, dass das die Berichterstattung generell beeinflusst. Also da ist Bolivien relativ gut aufgestellt.
Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat ja davor gewarnt, dass dieses aktuelle Machtvakuum in Bolivien den freien Journalismus beeinflussen könnte und zieht da auch noch zu Rate, dass es mindestens 30 Verstöße gegen die Pressefreiheit in Bolivien wohl gegeben hat. Ist die Situation gar nicht so, wie sie Reporter ohne Grenzen beschreibt?
Doch, selbstverständlich. Also wir haben hier natürlich immer noch gewalttätige Konflikte und in diesen Konflikten geraten Reporter und Medienschaffende auch immer wieder zwischen die Fronten. Wir arbeiten ja schon seit vielen Jahren als Stiftung zu dem Thema Pressefreiheit und die Situation ist jetzt natürlich eine andere in der Hinsicht, dass wir nicht mehr eben eine autoritäre Regierung wie zu Zeiten Morales hatten, sondern wir haben tatsächlich Konflikte in den Straßen. Wir haben hier eine 3-wöchige Bürgerrevolution erlebt, die Herrn Morales aus dem Amt getrieben hat. Und die setzt sich jetzt in den letzten Tagen gerade noch fort, weil es eben noch Konflikte zwischen den Anhängern von Herrn Morales und der jetzigen Regierung gibt. Es gibt jetzt Verhandlungen zwischen den beiden Parteien und wir hoffen, dass sich das bald befrieden wird. Aber im Zuge natürlich dieser Konflikte gab es vielfach Aggressionen sowohl von Seiten der Morales-Anhänger gegen vermeintlich oppositionelle Zeitungen. Und es gab aber auch Fälle, wo beispielsweise hier oppositionelle Medien angegriffen haben, von denen sie meinten, dass die nicht richtig über die Situation berichten. Es gab den Fall argentinischer Journalisten, die hier ausreisen mussten, weil sozusagen die Berichterstattung zu Morales-freundlich wahrgenommen wurde hier von den oppositionellen Demonstrierenden. Und da ging eben ein Fall durch die Medien, wo auch ein pro-morales Protest hier gestellt wurde. Und da wurden dann also quasi auch die argentinischen Journalisten generell quasi in eine Art Sippenhaft genommen und es hat sehr schlechte, hat dann schwierige Situationen zur Folge gehabt für diese Journalisten.
Nun haben Sie gerade schon die Kommunikationsministerin angesprochen. Die hat sich an Journalisten gewandt und auch an ausländischen Journalisten. Ja. Und zwar mit ja fast schon drohenden Worten. Hat das sich ausgewirkt auf diese Korrespondenten?
Also es war vor allem halt ein ganz schlechtes Signal, weil diese Regierung ist eine Übergangsregierung und muss hier schnell an Glaubwürdigkeit gewinnen. Und vor allem war das eben ein schlechtes Signal. Eigentlich wollte man sich, und das ist auch die offizielle Linie der Regierung, eben absetzen von den autoritären Tendenzen, die ja auch Human Rights Watch und Reporter ohne Grenzen zu der Zeit Morales angemerkt haben. Und in der Hinsicht ist das ein Rückschlag. Das wird die Regierung aber auch korrigieren müssen. Und da wird man gegensteuern müssen und klar machen müssen, dass man eben keine repressive oder keine autoritäre Form der Pressearbeit im Land haben möchte, sondern dass man eben eine freie Presse haben möchte. Und in dem Hinsicht ist, glaube ich, auch die Ministerin mittlerweile schon wieder etwas zurückgepfiffen worden.
Gerade gibt es ja noch diese zwei Fronten, die Morales-Anhänger auf der einen Seite und die Übergangsregierung auf der anderen. Also es ist eine ziemlich polarisierte Stimmung, die wir da haben. Wo stehen da die Journalistinnen und Journalisten?
Ja, wie gesagt, man kann das nicht so eindeutig sagen, sondern der Konflikt läuft jetzt noch. Wir hoffen, dass er bald gelöst wird. Aber generell, wie ich schon gesagt habe, können die Journalisten eben von beiden Seiten in Gefahr geraten. Die Anhänger der nicht mehr agierenden Regierung Morales sind militant unterwegs. Und es gab vor allem in der Region Cochabamba sehr heftige Proteste. Die Sicherheitskräfte sind da auch, sie haben die Toten und Verletzten erwähnt. Das ist natürlich auch eine Gefahr für die Journalisten, die dort berichten. Und wir haben da Berichte darüber, dass es schwierig ist, in diese Gegenden überhaupt reinzukommen, um dort zu berichten. Und das ist also eindeutig so, dass es beide Seiten betrifft, sowohl die Journalisten, die eher der einen wie auch der anderen Seite eher zugeneigt sind. Also das ist eine allgemeine Sicherheitslage, die sozusagen jetzt ein Problem ist und von der wir hoffen, dass sie sich hoffentlich in den nächsten Tagen etwas entspannen wird, weil die Verhandlungen jetzt hinter den Kulissen laufen.
Sagt Georg Dufner, Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bolivien. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Und von Bolivien geht es in die Schweiz, genauer gesagt nach Davos, das international weniger durch seine schöne Alpenlandschaft bekannt ist, als für die Austragung des Weltwirtschaftsforums. Am 21. Januar kommenden Jahres ist es nämlich wieder soweit. Dann werden Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt über das berichten, was sich Staatslenker und Wirtschaftsgrößen dort zu sagen haben. Das Interesse ist groß, doch der Platz ist begrenzt und so dürfen halt nicht alle rein. Dass aber ausgerechnet die für ihre kritische Berichterstattung bekannte schweizerische Wochenzeitung keine Akkreditierung bekommen hat, sorgt für Empörung. Thomas Wagner ist dem nachgegangen.
Angela Merkel war schon da.
Ich bin Dame gerne heute wieder in Davos und habe auch den.
Donald Trump war ebenfalls da.
It's a privilege to be here at this forum where leaders.
Und er war auch schon mal da. Yves Wegelin, stellvertretender Chefredakteur der schweizerischen Wochenzeitung WOZ und sein Eindruck als Berichterstatter beim Weltwirtschaftsforum in Davos.
Ja, interessant ist natürlich, dass man dort ein bisschen einen Puls fühlen kann. Ein Puls einer Welt, bei dem man nicht immer gerade so einen direkten Zugang hat. Also man merkt ein bisschen, was die Diskussionen sind und so weiter und kommt natürlich an Leute heran, mit denen man sicher spannende Interviews machen kann. Also es ist eine Welt, die man kritisch begleiten muss, aber auch eine interessante Welt.
Möglicherweise hat Yves Wegelin die Welt, die er beim Weltwirtschaftsforum in Davos erlebt hat, ein wenig zu kritisch begleitet. Die Linie der WOZ lässt sich eher links von der Mitte einordnen. Die Beiträge fallen gerne auch mal wirtschaftskritisch aus. Dennoch oder gerade trotzdem. Auch beim im Januar 2020 geplanten nächsten WEF, so die geläufige Abkürzung des World Economic Forums in Davos, wollte die WOZ wieder dabei sein.
Es ist so, dass wir uns am 30. Oktober am Morgen gemeldet haben beim WEF per Mail mit der Bitte um eine Akkreditierung und wir dann zwei Wochen nichts mehr gehört haben. Und am 12. November kam eine E-Mail, dass wir leider den Anmeldeschluss verpasst haben und keine Akkreditierung erhalten.
Ende Oktober zu spät dran gewesen für eine Veranstaltung, die am 21. Januar 2020, also über ein Vierteljahr später, beginnt. Die Stichhaltigkeit dieser Begründung sei einmal dahingestellt, denn zumindest auf der Website findet sich keine festgelegte Akkreditierungsfrist. Yves Wegelin ist vor allem aber der zweite Teil der Begründung bitter aufgestoßen.
Eine weitere Begründung, die ist vielleicht noch brisanter, war, dass das WEF Medien bevorzuge, mit denen sie auch das Jahr über zusammenarbeite. Was ich eine eigenartige Vorstellung von Journalismus finde, weil man im Journalismus nicht unbedingt mit Großkonzernen zusammenarbeiten muss, sondern sie vielmehr kritisch befragen.
Das sehen auch andere Medienschaffende so.
Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein.
Kommentiert Michael Burkhardt, Generalsekretär des Schweizerischen Journalistenberufsverbandes Impressum, den ganzen Vorgang. Bereits 2012 hatte die in Zürich erscheinende Wochenzeitung keine Akkreditierung für das Weltwirtschaftsforum bekommen. Die WOZ darf nicht zum WEF. Darin sieht Michael Burkhardt zwar einerseits noch nicht gleich das Ende der Pressefreiheit eingeläutet.
Auf der anderen Seite ist der Vorgang natürlich höchst beunruhigend. Wenn das WEF mit dieser Strategie ungeschoren davonkommt, besteht nämlich die Gefahr, dass andere Unternehmungen, die in exponierten Bereichen tätig sind, diese Strategie kopieren und missliebigen Journalistinnen und Journalisten den Zugang beispielsweise zur Generalversammlung oder anderen Informationsanlässen verwehren.
Für Michael Burkhardt lautet daher die Devise: Wehret den Anfängen. Nur wie?
Rechtliche Schritte sind zwar denkbar, aber weil das WEF formell eine Stiftung nach privatem Recht ist, wären solche langwierig, kostspielig und risikobehaftet. Daher ist es umso entscheidender, dass nicht nur Journalistinnen und Journalisten, sondern auch zivilgesellschaftliche Kräfte und die Politik, national wie kantonal, diesem privaten Willkürakt entschieden entgegentreten.
Erste Ansätze dazu gibt es bereits, weiß Yves Wegelin, stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung.
Es gibt jetzt schon die Ankündigung von gewissen Parlamentariern, die einen Vorstoß lancieren möchten, um dem WEF die öffentliche Finanzierung für die ganzen Sicherheitskosten etc. zu streichen.
Die Organisatoren des World Economic Forums hüllen sich in Schweigen. Eine Anfrage des Deutschlandfunks über das Kontaktformular der WEF-Webseite blieb ebenso unbeantwortet wie eine E-Mail an den Pressesprecher. Yves Wegelin greift derweil in die Tasten für einen Artikel über die Medienarbeit des WEF. Man könnte auch sagen, über die Mediensteuerungsarbeit.
Das geht dann so weit, dass es gewisse Medien gibt, die als sogenannte Media Leaders dort akkreditiert sind, mit speziellem Zugang zu VIPs. Andere Medien bekommen eine ganz normale Akkreditierung und gewisse Medien, eben wie wir jetzt in diesem Jahr oder beziehungsweise im nächsten Jahr, erhalten keine Akkreditierung.
Immerhin erhielt das Team der Wochenzeitung nach der ersten Welle der Aufregung nach eigenen Angaben ein Schreiben von WEF-Gründer Klaus Schwab. Er stellte für 2022 eine solche Media-Leader-Akkreditierung in Aussicht. Ob man die aber annehme, sei, so Yves Wegelin, aber noch offen.
Weil wir eigentlich der Meinung sind, dass Medien grundsätzlich alle denselben Zugang haben sollten bei einer solchen Veranstaltung und wir ein solches Kastensystem bei der Akkreditierungspolitik ablehnen.
Aufregung um Journalistenakkreditierung fürs kommende Weltwirtschaftsforum, Thomas Wagner berichtete. Und zum Stichwort Akkreditierung gibt es auch noch einen Nachklapp beim Thema G20-Gipfel in Hamburg. Der liegt schon etwas zurück. Da hatte es vor 2 Jahren viel Wirbel um nachträglich entzogene Journalistenakkreditierung gegeben. Heute hat das Verwaltungsgericht in Berlin entschieden, dass dieser nachträgliche Entzug nicht rechtmäßig war. Es ging in dem Verfahren konkret um Klagen von 2 Journalisten gegen die Bundesrepublik. Und nun ein kleiner Ortswechsel.
So, wie ihr seht, wir sind wieder in der Kaserne, Wochenende genossen, mehr oder weniger.
Ja, ist vorbei, ne?
Morgen geht's zum Sporttest.
BFT, ja.
BFT?
Ich habe den BFT ja schon mal bestanden in Köln.
Es scheidet halt nur an diesem Laufen.
Jung, dynamisch und nah dran am Alltag von jungen Menschen. So präsentiert sich die Bundeswehr selbst auf YouTube in ihrer Serie Die Rekrutinnen. Mit aufwendig produzierten Clips geht es vor allem um Eigen-PR, darum gut bei jungen Leuten anzukommen, denn die sind ja potenzielle neue Rekrutinnen und Rekruten. Und sie sind auch zunehmend selbst aktiv in den sozialen Netzwerken, was, wenn sie dann mal bei der Bundeswehr landen, aber auch so seine Fallstricke haben kann. Damit alles glatt läuft, hat die Bundeswehr nun neue Social-Media-Guidelines formuliert. Darüber spreche ich jetzt mit Hauptstadtkorrespondent Klaus Remme. Warum braucht die Bundeswehr denn einen Kommunikationsleitfaden für ihre Rekruten und Soldatinnen?
Na, also es ist zumindest nicht als unmittelbare Reaktion auf konkrete Auftritte von Soldaten im Netz zu verstehen. Es ist aber so, dass der letzte Leitfaden, der erste war das, um beim Wort zu bleiben, einige Jahre zurückliegt, im Jahr 2012. Hat man sich schon mal daran versucht? Wir wissen alle, seitdem ist die Bedeutung der sozialen Medien eine völlig andere geworden. Und auch wenn sich diese beiden Dokumente inhaltlich ähneln, die Tonlage, die ist anders geworden. War die Empfehlung im Umgang mit sozialen Medien vor 7 Jahren noch, ich sag mal, von Vorsicht geprägt, wird jetzt offensiv geworben. Die Bundeswehr begrüßt es sehr, wenn ihre Angehörigen Social Media verantwortungsvoll nutzen, heißt es da gleich in der Einleitung.
Wo liegen denn die Probleme in der Kommunikation von Soldatinnen und Soldaten im Netz?
Also spezifische Probleme oder Herausforderungen drehen sich natürlich in erster Linie um Schutz und um Sicherheit. Vor allem für Soldaten im Auslandseinsatz sind die Sicherheitsauflagen streng. Fotos von militärischen Anlagen, etwa GPS-Daten von mobilen Geräten, das sind Informationen, die gerade im Auslandseinsatz schnell in falsche Hände geraten können. Außerhalb von Auslandseinsätzen sind die Einschränkungen weniger drastisch, aber im Leitfaden wird mehrfach auf Sicherheitsoffiziere hingewiesen, die im Zweifel gefragt werden können, was geht und was nicht. Es wird vor möglichen Folgen eigener Darstellungen gewarnt, also etwa Ansprache durch unbekannte Dritte oder was tun, wenn es als Reaktion Anfragen nach Einzelheiten, nach detaillierten Informationen gibt, die verdächtig wirken. Auch der militärische Abschirmdienst wird dann als möglicher Kontakt für Hilfe genannt.
Das heißt, die Soldatinnen und Soldaten müssen auch medienkompetent sein, weil GPS-Signale manchmal auch unfreiwillig abgegeben werden.
So ist das, ja.
Was steht denn konkret dazu jetzt in diesen Social Media Guidelines?
Also es sind insgesamt 9 Seiten. Viele Empfehlungen sind unspektakulär, sie sind so auch für alle anderen Nutzer sozialer Medien gültig. Respekt und Wertschätzung bei kontroversen Diskussionen etwa oder die Warnung vor Provokationen, der Rat, nicht unangemessen und aggressiv zu handeln, Aufmerksamkeit gegenüber Fake News, unterschiedliche Passwörter, regelmäßige Änderung von Passwörtern, all das. Dann wird davor gewarnt, Inhalte von Verschlusssachen zu posten. Nicht jede offen eingestufte Information ist öffentlich, heißt es da wörtlich. Und weiter schon ein Standort, ein Name, ein Kfz-Kennzeichen oder Zeitangaben können für Geheimdienste nützliche Informationen sein.
Aber es sind nicht nur Verbote, die da drin stehen. Ich habe mir auch mal das Video dazu angeschaut, das die Bundeswehr zu diesen neuen Guidelines veröffentlicht hat. Da heißt es gleich am Anfang, die Bundeswehr unterstützt den Einsatz ihrer Angehörigen auf Social Media. Heißt, die Bundeswehr findet es eigentlich schon ganz gut, dass Soldatinnen und Soldaten auf Facebook und Co. unterwegs sind, so im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit?
Absolut ist das so. Einerseits wird davor gewarnt, im Namen der Bundeswehr zu sprechen oder aber zu versuchen, die Pressesprecher, die es ja zahlreich gibt, ersetzen zu wollen. Und andererseits heißt es wörtlich, tragen Sie dazu bei, das Bild des Arbeitgebers Bundeswehr weiter zu verbessern und dessen Einbindung in die Gesellschaft zu fördern. Ich glaube, darum geht es. Stehen Sie zu Ihrem Beruf, Ihrer Einheit. Und zur Bundeswehr ist da zu lesen. Und dann gibt es noch so Einzelheiten wie Name und Dienstgrad dürfen gezeigt werden. Also da sind offenbar Fragen. Waffen und Waffensysteme grundsätzlich von außen auch. Hier ein weiteres Zitat. Ihr dienstlicher Kompetenzbereich ist das Fachgebiet, über das Sie gerne berichten dürfen und sogar sollen, Ausrufezeichen. Es geht um Ihren Panzer, Ihren Auftrag, Ihre Tätigkeit. Werbung als Privatperson, darauf wird hingewiesen, ist erlaubt, ohne Uniform und nach der Anmeldung für einen Nebenverdienst. Es wird darauf hingewiesen, dass es für die Zeit, die man dafür aufwendet, keine besondere Vergütung gibt. Und vielleicht als letztes, der ranghöchste Soldat der Bundeswehr, der Generalinspekteur, General Eberhard Zorn, ist in Begleitung zu diesen neuen Social Media Guidelines seit gestern auf Twitter aktiv. Die Zahl der Follower, die ist steil gestiegen auf inzwischen 3.100. Ich habe gerade geschaut, mit so großem Zuspruch habe er nicht gerechnet, so Zorn in einem Tweet.
Also Werbung für die Bundeswehr, ja, GPS-Daten bitte lieber nicht abgeben. Klaus Remme über einen Social-Media-Leitfaden für Bundeswehrsoldaten. Nicht unangemessen oder gar aggressiv handeln, heißt es da unter anderem. Das sollten natürlich nicht nur Bundeswehrmitarbeiter, man könnte sagen, das ist eine einfache Regel des sozialen Miteinanders. Im Netz sieht die Realität allerdings oft anders aus. Im Internet kann ja jeder seiner Wut freien Lauf lassen und sich empören. Doch nicht immer ist diese Wut etwas Schlechtes, meint unsere Kolumnistin.
Medias Res. Marina Weißband.
Sprechen wir über Wut. Wie Trauer bei einer Beerdigung oder Freude bei einer Hochzeit scheint Wut im Internet einfach irgendwie dazuzugehören. In den letzten Monaten haben wir viel darüber gesprochen, was passiert, wenn diese Wut online und offline in Gewalt gegen marginalisierte Gruppen umschlägt. Doch Wut ist nicht immer so zersetzend. Sie ist omnipräsent. Ich selbst habe Tage, an denen ich mich durch 5 Artikel klicke, um wirklich zu verstehen, warum dieser oder jene Politiker gerade ein totales Arschloch war. Fast alle Menschen, die regelmäßig online sind, regen sich dort regelmäßig auf. Warum eigentlich? Haben wir mit unserer Zeit nichts Besseres zu tun, als uns die dümmsten Ausfälle von Menschen zu schicken und uns über sie zu ärgern? Hierzu müssen wir zuerst festhalten, dass Wut eine wertvolle Ressource ist. Sie ist ein erweckendes, ein energetisierendes Moment, das die Taubheit unseres Alltags durchbrechen kann. Wut gibt Kraft, Kontrolle über das eigene Leben zu erlangen und Elemente zu verändern, die einen stören, zum Beispiel einen Job zu kündigen oder eine dysfunktionale Beziehung zu beenden. Peter Sloterdijk hat in seinem Buch Zorn und Zeit wunderbar beschrieben, wie Zorn in einer Gemeinschaft gesammelt wurde, beispielsweise durch die Kirchen mit ihrem Konzept des heiligen Zorns, und wie er in Revolutionen in eine bestimmte Richtung gelenkt und eingesetzt wurde, um Verhältnisse zu ändern. Doch Wut ist unbeliebt geworden. Sie hat einen schlechten Ruf. In unserer zivilisierten, hochindividualisierten Gesellschaft haben wir keinen Platz, wo sie erwünscht und gefordert ist. Je weniger wir gemeinsam haben, desto weniger bekommen wir etwas, das uns eigentlich sehr wichtig ist: Anerkennung für unsere Wut. Wir wollen gesehen werden mit dem, was uns ärgert, wahrgenommen. Doch die Freiheit, unser eigenes Leben entwerfen zu können, macht unsere Lebensentwürfe auch zunehmend unvergleichbar, sodass es schwieriger ist, Anerkennung für unsere Wut zu finden. Auf dieses Vakuum, das ein Mangel an Gemeinschaft hinterlässt, tritt nun das Internet. Hier kann sich jeder in einem Forum empören. Rechte, Linke, Fußballfans, Veganer, Mütter, Impfgegner und hoffen, Anerkennung zu bekommen. Doch das Internet hat als Verwerter von Wut eine ganz eigene Funktion. Die Plattformen haben ein direktes Interesse daran, dass wir wütend bleiben. Alle Studien zeigen, dass Inhalte, die emotional hoch erregend sind, mehr Aufmerksamkeit bekommen als emotional neutrale. Wut ist hochgradig klickbar. Und da das Geschäftsmodell der Plattformen im Verkauf von Werbung liegt, müssen sie die Aufmerksamkeit fesseln. Nach einem Video, das uns wütend macht, bekommen wir also 3 andere empfohlen, die uns noch viel wütender machen. Wir klicken und wir konsumieren und wir entwickeln in uns diese Erregung, mit der wir aber nicht so richtig irgendwo hin können. Oft genug wird sie in der nächsten Kommentarspalte ausgelassen. Dort wird sie gespiegelt, man schaukelt sich gegenseitig hoch. Doch weder am eigenen Leben noch an der Welt verändert sich dadurch etwas. Es ist ein Hamsterrad aus Erregung, ständige Investition, die zu nichts führt, in der man selbst immer leer ausgeht. Wir alle sollten uns das häufiger in Erinnerung rufen. Denn Wut ist gesund und wichtig. Wo uns wirklich Dinge stören, sollten wir uns häufiger wieder zusammensetzen und darüber reden und sie irgendwo hinlenken. Die Jugendlichen von Fridays for Future machen es uns vor und tragen ihre Wut auf die Straße.
Marina Weißwand war das. Ihre gesammelten Kolumnen finden Sie bei uns im Netz unter deutschlandfunk.de/mediasres und natürlich auch zum Nachhören in der DLF-Audiothek-App. Das war Medias Res für heute. Hier im Anschluss hören Sie gleich den Büchermarkt. Dort zu Gast ist der Autor und Philosoph Rüdiger Safranski, der zum 250. Geburtstag Friedrich Hölderlins im nächsten Jahr eine Biografie über den Dichter geschrieben. Hier verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.